The $99 Cedar Point Gold Pass is back. You can get unlimited visits this fall and all of 2025 at America's Roller Coast. You'll also get thrills of all sizes, splash-tastic fun, free parking, and hollow weekends. It's all for our lowest price of the season. Just $99 plus applicable taxes and fees. Online only. Get your 2025 Gold Pass and start planning your visit at cedarpoint.com.
Nach einem Tag voller Regenschauer riss die Sonne am letzten Tag im Juli 2002 den grauen Himmel nochmal auf. Für einen Segler gab dies den Anlass, zum Steg beim Bremer Weserstadion zu laufen, um nochmal einen schönen Tag auf dem Wasser zu verbringen. Doch am Steg angekommen, bemerkte er ein seltsames Paket, das ihm durch den hohen Wasserstand direkt ins Auge fiel. Als er später die Polizei alarmierte, um das Paket zu bergen, konnte er nicht glauben, was der Regen da angespült hatte. Tatort diesmal Bremen. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge Tatort Nordwesten sprechen wir über einen mysteriösen Fall, der bis heute Ermittlerinnen und Ermittler beschäftigt. Und dafür spreche ich mit Josefa Zastrow aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Moin Josefa, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Julian, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, das erste Mal. Ich freue mich auch sehr, dass wir endlich mal die Chance haben, über einen Fall zu sprechen. Und ich finde es ja auch gleich ein wirklich spektakulärer Fall, den wir hier haben. Und zwar, lass uns auch direkt starten, was ist am 31. Juli 2002 passiert?
Ja, du hast es gerade schon ja in deiner Anmoderation ganz gut zusammengefasst. Es wurde ein Bündel, wie mir eine Polizeiermittlerin, mit der ich gesprochen habe, sagte, am Yachthafen in der Nähe des Bremer Weserstadions gefunden von zwei Seglern. Die haben das Bündel da entdeckt, machten sich Sorgen, ob es nicht eventuell die Boote beschädigen könnte, die da am Hafen liegen. Und dann haben sie es rausgeholt und fanden es ein bisschen seltsam, haben die Polizei geholt und die Polizei hat dann sehr gut verschnürt in mehrere Materialien, also unter anderem Polyamid und Luftpolsterfolie, Bettlaken, Klebeband, die Leiche einer jungen Frau gefunden.
Das Paket war ja ziemlich schwer, es war ein ganzer Mensch drin und als die Polizei es rausgeholt hat, starteten ja auch die Ermittlungen. Was haben sie dann relativ schnell auch feststellen können?
Also sie haben direkt feststellen können, dass die Frau nicht wirklich zu erkennen ist, weil Wasserleichen, das weiß man ja auch so im allgemeinen Volksmund, die können sich eben sehr verändern, wenn sie dem Wasser ausgesetzt sind. Und ich hatte ja mit Rabea Berstermann, der Leiterin der Mordkommission Carpet, so wie heute diese Cold Case Arbeit Zusammenschluss heißt, gesprochen. Und sie sagte mir, dass man eben immer noch nicht sagen kann, wie lange sich die Frau eigentlich oder der Körper der Frau im Wasser aufgehalten hat. Die gehen von einem Mindestzeitraum von 2 Wochen aus. Es könnten aber auch mehrere Monate gewesen sein. Das kann man einfach nicht sagen.
Sehr schwierig. Und das Wetter hat da irgendwie noch eine besondere Rolle gespielt in dem Fall, ne?
Ja, das Wetter spielte auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Es hat zu der Zeit sehr viel geregnet und es hat so stark geregnet, dass eben der Stand der Weser sich erhöht hatte und dadurch wurden die Weserwehre, die ja eigentlich dazu da sind, um Treibgut aufzufangen und Treibgut kann in dem Fall ja auch ein Bündel mit dem Körper einer Frau sein, die wurden dann runtergefahren, damit eben, ja.
Damit da nichts Wasser irgendwie durch nicht aufgehalten wird, ne? Das genau. Muss ja abgeleitet werden.
Genau, damit eben die anliegenden Gewässer nicht auch noch überschwemmt werden. Und deswegen kann man gar nicht genau sagen, ob die Leiche schon vor dem Weserwehr oder danach erst ins Wasser gelassen wurde. Die wurde wohl 2-3 Stunden, bevor sie dann letztendlich am Yachthafen entdeckt wurde, an dem einen Weserwehr gesehen. Aber die Leute, die da eben dieses Bündel entdeckt haben, waren zu langsam, um es aufzuhalten.
Also ist dann weiter geflossen bis zu dem letztlichen Punkt, wo der Segler das Paket gefunden hat.
Ja, genau. Und was zudem noch erschwerend hinzukommt, die Weser ist ein Tidegewässer, das ist eben auch eben mit Ebbe und Flut gebunden. Das heißt, die kann mal in beide Richtungen treiben. Das heißt, es kann sozusagen nördlich, aber auch südlich davon ins Wasser gelassen sein. Oder dritte Option, vielleicht auch von einem Schiff einfach ins Wasser gelassen worden. Und da sind wohl zu dem Zeitraum um die 1200 Schiffe lang gefahren und deswegen ist es da auch wirklich sehr schwer zu sagen.
Super schwer, wo es dann wirklich ins Wasser geworfen wurde, das Paket. Ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, dass es hieß, das Paket wurde konfus geschnürt und dass man darauf ja auch schon wieder ein paar Rückschlüsse hatte, wo aus welcher Gruppe der Täter zumindest nicht kommt, ne?
Ja, die Ermittler haben festgestellt, es wird jetzt kein Soldat gewesen sein oder ein Seemann, weil das wirklich einfach möglichst eng wahrscheinlich zusammengeschnürt wurde. Ne, aber jetzt, was meine persönliche Gedanke dazu ist, ob sich da jetzt jemand auch Gedanken darüber gemacht hat, dass das dann vielleicht noch sich darauf auswirkt, wie der Körper verwest oder nicht, das sind halt einfach offene Fragen.
Ja, es gibt generell sehr viele offene Fragen in dem Fall. Das werden wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs feststellen. Aber wir versuchen, so gut es geht, natürlich Antworten zu liefern. Und du hattest es gesagt, es ist ein Cold Case. Er wird bis heute noch, bei einer Ermittlung. Lass uns aber dann mal zur Frau selber kommen. Es wurde ja dann geöffnet, das Paket, und es wurde der Leichnam einer Frau gefunden. Was war das für eine Frau? Was kann man über sie sagen, auch wenn es, du sagst, es schon schwierig war?
Ja, also generell möchte ich davor gerne sagen, die haben das tatsächlich dann im Jahr 2002 alles durch eben Ermittlungsuntersuchungen so rekonstruiert. Das heißt, das sind alles keine Fakten, aber bis jetzt sozusagen der Erkenntnisstand. Die wird wohl zwischen 22 und 35 Jahre alt gewesen sein. Dafür haben die zum Beispiel die sogenannten Jahresringe in der Hand von ihr untersucht. Es ist ein recht großer Zeitraum. Das ist eben auch dem Zustand geschuldet, dass der Körper der Frau in einer recht schwer einzuordnenbaren Verfassung gewesen ist.
Ja.
Was man sagen kann, sie war 1,67 groß, hat 50 Kilo gewogen. Und es gab eben doch sehr deutliche Anzeichen darauf, dass sie ein Kind geboren hat, was zum ihrem Todeszeitpunkt um die 8 bis 10 Jahre alt gewesen sein könnte.
Wie kann man das denn feststellen, dass sie Mutter gewesen sein soll?
Ja, wenn ich da Frau Berstermann indirekt zitieren darf, dann gab es wohl Zeichen in den Organen des Körpers. Da kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, welche Organe das sein könnten und aber auch äußere oder andere Zeichen in ihrem Körper. Und man kann aber einfach nicht ausschließen, ob es da nicht vielleicht einfach andere noch organische oder medizinische Gründe gab, weswegen man die gleichen Beobachtungen an ihrem Körper feststellen könnte. Aber es hörte sich doch so an, als wäre das schon sehr sicher.
Du hattest auch gesagt, sie wurde dann im Jahr 2002 rekonstruiert. Die Polizei hat ja auch ein Fahndungsbild. Wir haben es hier vorliegen. Ich finde es total schwer für Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild zu erklären, aber ich versuch's mal. Du kannst mich hier gerne unterstützen. Wir sehen ein Schwarz-Weiß-Bild, also eine Art Phantombild fast, möchte ich sagen. Die Haare sind so etwa schulterlang. Dann, was finde ich sehr markant ist, ist eher eine schmale Lippenpartie. Ansonsten, ja, zu den Augen eher kleine Augen, große Augen, das finde ich schon schwer zu definieren.
Ich würde sagen, es sind große Augen.
Ja, große Augen, okay. Ja. Und dann finde ich so die Augenbrauen relativ gerade und eher dünn. So, das finde ich noch relativ markant.
Ja, das ist eben auch eine Gesichtsweichteilrekonstruktion. Also das ist jetzt nicht, also man hat wirklich ihren Schädelknochen genommen und das anhand dessen rekonstruiert. Und soweit ich weiß, sind das zum Beispiel auch Untersuchungen, die jetzt nochmal, wo die Polizei stetig guckt, gibt's da neuere Technik, gibt's da neuere Methoden, können wir zu noch konkreteren Ergebnissen kommen bei all dem, was wir sozusagen über sie wissen. Und danach wird gesucht und dann wird das auch in Auftrag gegeben. Also dieses Bild ist noch aus die Rekonstruktion aus dem Jahr 2002. Es könnte aber auch sein, dass es in Zukunft eine andere gibt. Und mit der Beschreibung, die du gesagt hast, da würde ich dir voll zustimmen.
Genau, und dann auch eher schmale Gesichtszüge. Du hattest ja auch gesagt, etwa 50 Kilo. Sie war einfach eine sehr, sehr zierliche Person.
Ja, definitiv. Sie hat ja auch sie war ja nackt in diesem Bündel auch drinnen. Und sie war nackt und bekleidet, aber sie hatte nur einen Schlüpfer an.
Ja,
und Kinderslip, ne? Ein Kinderslip der Größe 140 und das ist ja wirklich schon super kleine Größe.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Was hat man dann noch bei ihr festgestellt? Gab es dann noch offensichtliche Verletzungen, die man gesehen hat bei der Leiche?
Ja, es gab Würgemale am Hals. Die Todesursache konnte jetzt nicht endgültig geklärt werden. Es kann aber sein, dass sie eben durch Erwürgen gestorben ist und sie kann sich ja nicht selber in diese Situation im Bündel gebracht haben. Wenn sie nicht erwürgt wurde und daran verstorben ist, dann wird sie wohl daran gestorben sein, dass sie da so fest geschnürt wurde und dann wahrscheinlich letztendlich erstickt ist.
Also auf jeden Fall Mord. Tötungsdelikt, auf jeden Fall, genau. Aber es war ja nicht nur die Frau, die man in dem Paket gefunden hat, sondern sie hat ja auch noch ein paar private Gegenstände, waren glaube ich auch noch mit dabei, ne?
Ja, man hat ja offensichtlich darauf Wert gelegt, die Kleidung zu entfernen, vielleicht ja auch, um irgendwie Anhaltspunkte wegzunehmen oder noch weitere Anhaltspunkte auf weitere Verbrechen, ich weiß es nicht. Man hat auf jeden Fall bei ihr noch Schmuck gefunden und zwar, das muss ich einmal ablesen, einen goldenen Ohrring und noch einen weiteren Ohrhänger und eine Schmetterling, also eine Haarspange in Neongrün in Form eines Schmetterlings.
Ziemlich markant halt diese Brosche, diese Haarklammer, ne?
Genau, es ist so, dass bei dem Ohrring festgestellt wurde zum damaligen Zeitpunkt, dass der in Kharkiv in der Ukraine produziert wurde. Deswegen konzentrierte man sich dann auch erstmal darauf, dass sie eventuell auch aus der Ukraine kommt. Das hat man aber mittlerweile schon ein bisschen, da ist man ein bisschen weitergekommen. Man wusste, es gab damals schon einen Weltmarkt und das Produkt könnte auch in die umliegenden osteuropäischen Länder verkauft worden sein.
Wie unterscheiden sich denn auch die Ermittlungen von damals mit heute? Das war jetzt ja ein Punkt, also vor allem, dass man sich nicht nur auf die Ukraine dann konzentriert.
Was ich eben schon gesagt hatte, eben diese Ermittlungen, die man in Bezug auf das Aussehen oder den Zustand der Frau, das unterscheidet sich natürlich einfach aufgrund des technischen Fortschritts. Und ja, eben auch die Ermittlungen von damals haben sich eben schon sehr auf die Ukraine konzentriert, auch wegen einer Zahnbehandlung, die sie hatte. Und da ist man jetzt heute ein bisschen weiter, aber schon so, dass man den Fokus Osteuropa noch hat. Ich meine, es gab auch so eine Tradition, dass wenn eine junge Frau das Elternhaus verlässt, dass ihr dann noch ein Ohrring mitgegeben wird.
Und genau. Der hatte so eine Aufmachung, wie die Tradition es vielleicht dann auch hergibt. Ne? Deswegen war so eine Möglichkeit, dass das da vielleicht passt.
Genau, und sie hatte ja auch zwei verschiedene Ohrhänge, also offensichtlich ja auch einzelne Teile davon.
Auf jeden Fall sehr spannend. Es wird auch weiter recherchiert, was man vielleicht auch dazu sagen kann. Das ist jetzt gerade in den aktuellen Zeiten ja nicht leichter, mit der Ukraine da vielleicht sich auszutauschen über solche Fälle, ne?
Absolut nicht. Und das meinte auch Rabea Berstermann, dass es wirklich gerade Auswirkungen hat. Die können mit dem Fahndungsgesuch, ne, das ist ja, da kommen wir gleich auch noch zu sprechen, auch Teil einer internationalen Kampagne, dass das jetzt nochmal so in die Öffentlichkeit gelangt. Die können da nicht so mit nach Russland oder in die Ukraine, da können die gerade nicht so viele Leute erreichen. Und das ist natürlich, schlägt sich auch in den Ermittlungen nieder.
Kommen wir zu den Ermittlungen tatsächlich dann auch gerne. Wie sind Sie da vorgegangen? Was war so, was sie da noch hatten? Ich glaube, zumindest konnten sie ja Fingerabdrücke der Person dann entnehmen und DNA hatten sie ja logischerweise auch. Kurze Werbung.
Mike Tirico here with some of the 2024 Team USA athletes. What's your message for the team of tomorrow?
To young athletes, never forget why you started doing it in the first place. You have to pursue something that you're passionate about.
Win, lose, or draw, I'm always going to be the one having a smile on my face.
Finding joy in why you do it keeps you doing it.
Be authentic, be you, and have fun.
Joy is powering Team USA during the Olympic and Paralympic Games. Comcast is proud to be bringing that inspiration home for the team of tomorrow.
America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of education, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our online bachelor's, master's, and doctoral education degree programs allow you to balance online coursework with observational and hands-on experience in the field. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Werbung Ende.
Also sie konnten dann irgendwie Fingerabdrücke nehmen und auch DNA stand fest, was auch sehr gut ist, wenn man dann ja auch einen DNA-Abgleich machen kann, aber wäre auch, ja, also es gab ja den Körper, deswegen gab es dann ja auch DNA. Diese große Frage bei diesem Verbrechen und auch das Problem, wenn man so will, ist einfach, diese Frau ist nach wie vor unbekannt. Die hat für die Polizei keinen Namen. Und das hat mir auch Rabea Berstermann gesagt. Das ist das, was für sie dieses Verbrechen auch so besonders macht, weil das eigentlich nicht vorkommt, dass eine Person nicht gesucht wird, dass keine Vermisstenmeldung gibt und
keine
so weiter Angehörigen, und so fort.
Keine Familie, nichts.
Ja,
ne?
Sie wurde halt einfach begraben, ohne dass irgendwie ihr Name bekannt war. Und das muss ja irgendwelche Angehörigen geben, vielleicht ja sogar ein Kind.
Haben wir ja gehört, es soll ja angeblich ein Kind geben. Niemand offenbar vermisst sie oder hat es zumindest zur Anzeige gebracht, dass diese Person vermisst wird, ne? Und das war, glaube ich, auch relativ schwierig für die Polizei. Die haben natürlich dann auch Fahndungsplakate gemacht und Aufrufe. Aber korrigier mich, so wie ich es verstanden habe, hat sich bis heute da kein wirklicher Zeuge gemeldet? Oder gab es dann doch ein, zwei Spuren, die sich da noch ergeben hatten?
Also ich glaube, an Spuren mangelt es tatsächlich nicht. Ich war ja im Februar im LKA in Bremen und hatte das Gespräch und habe da auch gefragt, wie viele Hinweise bekommen sie denn noch? Und sie meint, das rufen tatsächlich jede Woche Leute an.
Ach Wahnsinn, okay. Mhm.
Aber natürlich, jeder Hinweis ist sehr, sehr wichtig für die Polizei. Aber trotzdem hat keine Spur bis jetzt zu der Identität geführt.
Und die Polizei hat ja auch wirklich jeden Weg versucht, sind ja glaube ich sogar selbst zu Aktenzeichen XY gegangen, wo dann, ich habe gelesen, nochmal 140 Hinweise eingegangen sind, ne?
Ja, und nach Aktenzeichen XY, das war ja im Sommer 2023, hat sich auch ein Mann gemeldet, der eben auch irgendwie aus dem geografischen Bereich kommt, der seine Mutter nicht kennt. Der wurde irgendwie vielleicht über eine Babyklappe abgegeben und der hatte auch so eine Schmetterlingshaarspange.
So als Frischling wurde er abgegeben, glaube ich, so ganz klein noch. Ne?
Ja, genau. Und das ist auch, sagte man mir, auch üblich, dass wenn eine Mutter ein Kind in der Babyklappe zum Beispiel abgibt, dass dann noch so ein Verbindungsstück, ne? Also das hätte gut sein können mit dieser Haarspange, weil die genauso war wie die, die auch bei der Frau gefunden wurde. Aber es hat sich auch zerschlagen. Also es gibt schon sehr viele solche Hinweise, ja, aber leider halt nicht den einen Hinweis.
Ich fand das noch ganz interessant, gab es noch sogar eine Spur nach Belarus, ne? Die fand ich auch noch relativ interessant, kannst du mir auch noch mal kurz erzählen.
Ja, es gab wohl irgendwie von Interpol einen Brief auch mit einer DNA von einer Weißrussin und da gab es auch viel Übereinstimmung, da gibt es ja immer diese einzelnen Punkte, die übereinstimmen müssen, aber es waren dann doch nur 16 von 18 Übereinstimmungen, also war nicht die Frau.
Ja genau, sie hat dann doch nicht übereinstimmt. Ich glaube bis heute wurde eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 5.000 Euro, die zur Ergreifung des Täters irgendwie helfen kann. Du hast ja schon auch gerade gesagt, du hast da mit einer Leiterin der, ich glaube, Mordkommission war es. Wie war denn dieses Gespräch, wie hat sie auf dich gewirkt, was hat sie denn noch so erzählt zu dem Fall, wie schwierig ist das auch für sie?
Ja genau, ich habe mit der Leiterin der Mordkommission Carpet gesprochen, die wurde gegründet. Nachdem der Fall jetzt sozusagen nochmal mit extra Aufmerksamkeit betreut wurde. Also es wurde nie geschlossen, der Fall, aber die haben jetzt nochmal eine neue Ermittlungsgruppe gegründet. Und ja, Frau Rabea Berstermann vom K33, dem Referat für Kapitaldelikte bei der Kriminalpolizei in Bremen, war super offen und hat mit mir über den Fall gesprochen. Sie findet das auch sehr wichtig, dass der eben an die Öffentlichkeit kommt, weil dass die Ermittler und bei der Polizei eben auch sehr, ja, die finden den Fall auch sehr spannend und die wollen eben unbedingt der Frau auch einen Namen geben. Deswegen bin ich da hingegangen und habe dann das Interview mit ihr geführt und es war für mich total toll.
Auf jeden Fall. Finde ich auch interessant, mal so einen Cold Case halt zu beleuchten, weil das ist ja auch wirklich eine Arbeit, die muss gemacht werden und solche Fälle dürfen ja nicht vergessen werden. Ne? Mhm. Das ist ja eine Frau, die ja offenbar keine Lobby hatte. Ich glaube, es waren ja sogar auch deswegen, weil sich ja niemand gemeldet hat, mal die Theorien da, ob sie vielleicht aus dem Rotlichtmilieu stammt, dass sie dann irgendwie illegal ins Land gekommen ist und dann halt da gearbeitet hat, weil nun mal ja kein soziales Umfeld scheinbar da ist. Ne?
Da gibt es sehr viele Spekulationen zu. Was ich aber gerne zuerst noch sagen wollte, ist, gerade auch bei diesem Begriff eben Cold Case, ne, was die Ermittler da auch leisten, das fand ich eben auch so toll, als ich da war, also noch zu deiner Frage von davor, gab eben diese internationale Kampagne, da kann man ja auch gleich nochmal mehr zu sagen und da konnte man sich drauf bewerben und da hat man sich dann in Bremen gedacht, ah, dieser Fall, der passt doch total gut dazu und dann haben sich eben die Polizisten, Polizistinnen da nochmal neu zusammengesetzt und müssen sich ja nicht nur einen Kenntnisstand darüber aneignen, was sind alles die Details von diesem Fall, sondern sie müssen auch die Ermittlungsmethoden von damals kritisch reflektieren und sich da reinversetzen. Also was war möglich herauszufinden? War es möglich herauszufinden, warum die Wehre runtergelassen wurden oder nicht? Diese ganzen Fragen. Also es ist sehr, sehr anspruchsvoll, weil man in ja sozusagen die eigene Arbeitsmethoden auch nochmal mit ermittelt. Fand ich super faszinierend.
Und ist es ja auch so, dass man vielleicht jetzt sogar noch ganz andere Möglichkeiten hat, ne?
Ja, genau. Dazu? Also das war wirklich, da meinte sie auch, dass es auch in Zukunft schon gut so sein kann, dass es dann an den Polizeien auch extra Einheiten für diese Cold Case Fälle gibt, weil die eben auch nochmal so anspruchsvoll sind.
Wir müssen nochmal eben auf die Theorie kommen, dass die Frau womöglich im Rotlichtmilieu gearbeitet hat. Davon sind wir irgendwie etwas abgekommen. Ermittler haben die Vermutung geäußert, ob sie vielleicht zur Prostitution gezwungen wurde. Und als sie sich dann dagegen gewehrt habe, könnte sie ermordet worden sein. Dafür spricht, dass sie ja fast nackt gefunden wurde. Mit dem Auftritt bei Aktenzeichen XY gab es auch die Hoffnung, dass andere Prostituierte sie vielleicht erkennen. Doch das ist ja bis heute nicht der Fall. Eine andere Theorie war noch, dass sie auch als Spargelstecherin in Deutschland gearbeitet haben könnte. Doch auch hierzu gibt es bis heute keine Belege. Du hast jetzt immer wieder so eine Kampagne genannt, die da in Frage kommt. Wie bist du eigentlich auf diesen Fall dann gekommen? Durch diese Kampagne? Musst du mal ein bisschen erzählen.
Ja, also das habe ich mich natürlich auch im Vorfeld für diese Aufnahme, habe ich mich das natürlich auch gefragt und habe mir gedacht, ich habe ja wohl nicht einfach irgendwie Mord bei meiner Google-Suche eingegeben, Mord in Bremen, weil ich einen neuen Artikel schreiben wollte. Das kann ich dir nicht sagen, aber es gibt diese Kampagne Identify Me. Das ist eine Kooperation von der niederländischen Polizei, von der belgischen Polizei mit der deutschen Polizei und da wird zu nicht identifizierten weiblichen Opfern von Ermordung gefahndet. Und da gibt es insgesamt in diesen drei Ländern 22 Mordfälle und 6 in Deutschland. Und dieser Fall war eben der für uns als ja, Lokaljournalisten interessanteste, weil er eben regional nahegelegen ist. Und es ist das Ziel, eben mit einer breiten Medienpräsenz Aufmerksamkeit zu erlangen, um diese Fälle vielleicht doch noch zu lösen.
Nur dazu mit Googeln nach Mord in Bremen. Ich sag mal so, für unseren Podcast habe ich auch eine Google-Suche, die vielleicht bei einigen Stirnrunzeln sorgt, weil ich habe dann vielleicht auch ein paar Begriffe drin und verbunden, um zu gucken, welche Fälle in Frage zu kommen. Also du wärst nicht die Einzige, die solche Sachen dann bei Google eingibt.
Die Eigenheiten unserer
ja, das,
Arbeit.
Ja, so ist das halt. Wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann hat man halt auch solche Google-Suchen. Ne? Das ist einfach so. Aber dazu. Super, dass es diese Kampagne überhaupt gibt, weil das sind ja nun mal Menschen, die halt sonst keine Lobby haben und dadurch da nochmal ein Spotlight bekommen und Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, es gibt ja auch prominente Unterstützungen, die dann auch nochmal helfen, Aufmerksamkeit darauf zu legen. Und auch unser Podcast vielleicht, wenn ihr dann aus Bremen kommt oder Umgebung und im Jahr 2002 irgendwas beobachtet habt, was da zu diesem Fall zuträglich sein kann. Alle Kontaktmöglichkeiten verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, dass ihr da auf jeden Fall eure Informationen teilen könnt.
Auch diese ganze Kampagne und dazu gibt's Videos und Auflistungen, Bilder von der Frau, von dem Schmuck, den sie bei sich trug, das ist alles online zu finden und das kann man ja auch nochmal verlinken. Einfach genau. Unter Identify Me und auch die anderen Fälle kann man sich natürlich auch angucken.
Genau, das machen wir und die Bilder, alles zu diesem Fall, zeigen wir auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal von Tatort Nordwesten. Da könnt ihr es dann auch nochmal alles anschauen und den Wissensstand werden wir da natürlich auch nochmal teilen. Josefa, was ich immer noch irgendwie sehr komisch finde in diesem Fall, dass sich da wirklich kein Familienmitglied, kein Umfeld irgendwie jemals gemeldet hat.
Ja, das könnte man denken, ne? Es kann aber auch tatsächlich einfach einen traurigen, rationalen Grund haben, wenn jetzt die Frau zum Beispiel unter einem falschen Vorwand nach Deutschland gelockt wurde und die Eltern oder Angehörigen im Herkunftsland gar nicht wussten, wo sie ist. Die dachten vielleicht, mein Einwurf, die ist in Frankreich, dann haben die vielleicht im falschen Land gesucht oder wie auch immer, es hat Deutschland nicht erreicht, deren vermissten Gesuche. Und es war ja auch 2002, da war Internet noch anders, da war das vielleicht auch mal normaler, dass man nicht so einen Kontakt hat zu den Leuten, die im Ausland sind die ganze Zeit, sondern dass man auch längere Zeiträume hat, wo man nichts voneinander hört. Und dann hat sich das vielleicht einfach so, ja, also ergeben.
Du hattest dann, wie gesagt, ja im Februar zuletzt Kontakt mit der Leiterin der Ermittlungseinheit. Du hattest mir gesagt, du hast jetzt vor unserer Aufnahme auch nochmal mit ihr gesprochen, um zu erfragen, ob es Neuigkeiten gibt. Wie sieht's denn in diesem Fall aus?
Ich habe tatsächlich mich nochmal per E-Mail gemeldet und habe geschrieben, dass wir hier diese Podcast-Aufnahme planen. Und da meinte sie auch, sie möchte die dann unbedingt auch hören und zugeschickt bekommen. Und habe sie gefragt, ob es da eben aktuelle Ergebnisse gibt. Und ich würde jetzt einfach mal zitieren. In dem Fall haben sich bis dato leider keine neuen Erkenntnisse ergeben. Wir sind dennoch im Austausch mit Instituten, auch europaweit, inwiefern dortige Untersuchungsmethoden oder Ansätze für unseren Fall eine Relevanz entfachen können. Das heißt, die sind da wirklich noch dran.
Sind natürlich noch dran, scheinbar ist keine heiße Spur, aber sie geben zumindest die Hoffnung nicht auf und das ist ja richtig so.
Wer weiß, vielleicht gibt es auch eine heiße Spur. Das ist dann ja auch nicht immer so zielführend, die dann direkt mitzuteilen. Was ich auf gar keinen Fall unterschlagen wollte, weil du ja eben auch noch danach gefragt hattest, ist, es gibt ja diese These, dass sie eventuell auch irgendwie mit dem Rotlichtmilieu in Verbindung stehen könnte. Ich persönlich denke mir, da könnte es auch einige Hinweise für geben, schon alleine, dass die vielleicht nicht so viel anhatte oder dass sich nicht so viele Leute melden. Ne? Das ist, was so meine Gedanken dazu sind.
Ja.
Und da hatte ich eben auch Frau Berstermann danach gefragt, ob es nicht immer schwerer wird, diesen Fall zu lösen. Und da meinte sie, naja, gerade wenn es vielleicht irgendwie mit Rotlichtmilieu in Verbindung steht, dann kann es eben sein, dass sich Menschen, die sie kannten zu der Zeit, irgendwann nicht mehr in einem Zwangsverhältnis befinden. Dass zum Beispiel oder auch eine Beziehung aufhört und dann ja Menschen vielleicht freier sind, doch noch einen Hinweis zu geben. Es gibt ja jede Woche noch Hinweise und es würde ja nur der eine Hinweis sozusagen gebraucht. Also von daher wird da die Hoffnung auf gar keinen Fall aufgegeben.
Genau, und Mord verjährt nicht, das wissen wir ja alle.
Mord verjährt nicht.
Genau, was auch noch, finde ich, sehr explizit bei diesem Fall ist, nochmal darauf zurückzukommen, auf diesen Fakt, sie wog angeblich 50 Kilo. Mhm. Also das muss eine extrem zierliche Frau gewesen sein, ja. Wo ich denke, vielleicht schon fast zur Grenze zur Magersucht. Also so 50 Kilo, das ist ja wirklich nichts, so muss man ja auch mal sagen. Wenn da jemand das noch im Kopf hat, vielleicht hilft das ja schon, wo man sie zuletzt gesehen hat. Kann ja alles hilfreich sein in so einem Fall.
Ja, genau. Und sie hatte ja insgesamt auch wohl eine sehr gepflegte Erscheinung. Also das würde jetzt, ne, wenn ich jetzt so nachdenken würde, vielleicht eher dagegen sprechen, dass sie auf der Straße gelebt hat oder so, sondern sie hatte offensichtlich schon Zugang zur Körperpflege und so weiter und hatte auch sauber lackierte Nägel und sowas.
Wir bleiben dran, vor allem bleibst du wahrscheinlich auch an dem Fall dran. Josef, aber vielen Dank, dass du uns den heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. In 14 Tagen hören wir uns hier wieder mit einer neuen Folge. Wenn ihr wollt, gebt doch diesem Podcast gerne eine positive Bewertung. Das wird uns sehr helfen, vielleicht noch ein paar mehr Menschen zu erreichen. Und wie gesagt, alles zu diesem Fall in den Shownotes und auf unserem Instagram-Kanal von Tatort Nordwesten. Bis dahin, tschüss.